ARD Sounds.
ARD Crime Time. Der True Crime Podcast.
Das war schon unvorstellbar brutal, unmenschlich, was da passierte.
Es gab bei dem Handel mit unversteuerten Zigaretten eine relativ hohe Gewinnmarge. Und da, wo Geld lockt, sind auch organisierte Kriminelle nicht weit.
Das passierte direkt in meinem Wohnheim. Eines Abends hörte ich Schüsse und Tumult. Ein junger Mann rettete sich schwer verletzt in mein Zimmer. Er war durch beide Wangen und in den Bauch geschossen worden. Ich werde nie vergessen, wie er da saß, seine Wunden hielt und am ganzen Körper zitterte.
Was wir festgestellt haben, war also relativ schnell, dass wir es hier mit Strukturen zu tun hatten, die also der italienischen Mafia überhaupt nicht nachstanden.
Erste Stimmen zu unserem Fallkomplex, um den es diesmal in unserem Podcast ARD Crime Time geht. Wir beschäftigen uns mit der Blutspur der Zigarettenmafia. Uns gibt es bei ARD Sounds. Mein Name ist Mathis Kiesig. Rund ein Viertel der EU-Bevölkerung gibt heute an zu rauchen. Ein lukratives Geschäft für die Tabakindustrie. Und in den 90er Jahren, um die es diesmal geht, rauchen noch viel mehr Menschen. Wenn wir in meiner Jugend beispielsweise nach Tschechien gefahren sind, waren die Märkte an der Grenze, wo es unverzollte Zigaretten stangenweise zu kaufen gab, immer ein großes Thema im Freundeskreis. Entsprechend umkämpft war auch der Zigarettenmarkt. Und es gab einen sehr großen Schwarzmarkt, auf dem sich kriminelle Banden regelrecht bekriegten. Wir haben es eben schon durch einen kurzen Eindruck gehört, um welche brutalen Methoden es auch damals ging. Es ist ein sehr komplexes Geflecht aus Schutzgelderpressung, Revierkämpfen und auch aus Migration und Herkunft. Denn die Mitglieder von zwei der damals sehr aktiven Banden haben Wurzeln in unterschiedlichen Regionen von Vietnam. Und über all das und natürlich auch über die Ermittlungen wollen wir sprechen hier in ARD Crime Time und zwar mit Nile, zugeschaltet aus Hamburg. Hallo Nile.
Hallo.
Und am Mikrofon neben mir im Leipziger Studio ist Tom Kühne. Hallo Tom.
Hallo in die Runde, ich freue mich.
Nile und Tom haben für ARD Crime Time zur sogenannten vietnamesischen Zigarettenmafia recherchiert und eure Recherchen sind auch zu sehen in einer dreiteiligen Dokumentation, die ihr gemeinsam mit Sandro Gerber für die ARD Mediathek erstellt habt. Nehmt uns doch zu Beginn einmal mit in die damalige Zeit, Mitte der 90er Jahre. Wie war die gesellschaftliche Stimmung und welche Schlagzeilen machte damals der Zigarettenmarkt?
Ich kann gern einmal beginnen, was die 90er Jahre für die Vietnamesen in Ostdeutschland bedeutet haben. Und zwar waren die 90er Jahre, auch gerade durch die Wiedervereinigung, geprägt von sehr viel Unsicherheit für die Vietnamesen, die als Vertragsarbeiter in die DDR kamen. Sie haben ihre Jobs verloren, sie wussten nicht, wie der Status ihrer Aufenthaltspapiere war. Und in dieser Not, wo man überlegt hat, wie man eben Geld verdienen könnte, sind die vielen Vietnamesen sehr erfinderisch geworden, haben teilweise VHS-Kassetten erstellt, aber eben auch unversteuerte Zigaretten verkauft, weil es einfach erstmal nur ums pure Überleben ging. Und ja, diese kriminellen Strukturen, wo wir auch heute noch viel drüber sprechen werden, die kamen dann später.
Ja, man muss da sagen, dass es für viele Menschen damals eine schwierige Zeit war. Also 89 fiel der Eiserne Vorhang, ein Jahr später dann die Wiedervereinigung. Und dann musste sozusagen die ehemalige Planwirtschaft der DDR in eine kapitalistische Marktwirtschaft umgewandelt werden. Viele Betriebe haben das nicht durchgehalten, sind pleite gegangen. Es standen also ganz viele Menschen plötzlich auf der Straße, Tausende, dann Zehntausende Ostdeutscher. Es ist so, wie Nie auch schon gesagt hat, die Ersten, die entlassen wurden, das waren eben die Vertragsarbeiter, die vietnamesischen Vertragsarbeiter, die dann mit nichts auf der Straße standen und die Wahl hatten, nach Hause zurückzugehen mit einer, wie ich finde, beschämenden Abfindung von damals 3000 erst Ostmark, dann D-Mark. Oder eben zu bleiben. Die meisten sind ja zurückgegangen und ca. 16.000 Vietnamesen sind in Ostdeutschland geblieben und haben dann versucht, sich irgendwie durchzuschlagen. Und da kommt dann der Zigarettenhandel ins Spiel.
Inwiefern hat denn die Stadt Berlin auch dann als wiedervereinigtes Berlin da eine besondere Rolle gespielt?
Also ich habe ja für die Doku mit verschiedenen Zeitzeugen und Zeitzeugen gesprochen und die haben auch schon immer gesagt, Berlin war so wie die Hauptstadt der Vietnamesen eigentlich, also auch unabhängig von den Zigaretten haben in Berlin schon so viele Vietnamesen gewohnt, weil sie dort zum Arbeiten hinkamen und dann begann das eben auch in Berlin, dass es ein wichtiger Ort wurde für den Zigarettenhandel.
Eure Recherchen haben euch aber zunächst in eine kleine Stadt in Sachsen-Anhalt geführt, nach Burg bei Magdeburg. Dort meldet sich am 21. Mai 1995 eine Vietnamesin bei der Polizei, weil sie ihren Mann und dessen Bruder vermisst. Ihr Auftreten beschreibt Frank Knöppler, damals Leiter des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Stendal.
Sie war sehr aufgelöst. Sie war ständig den Tränen nah und war so am innerlichen Zusammenbrechen. Also sie war am Boden zerstört, so kann man es vielleicht am besten sagen.
Warum ist sie denn so aufgelöst?
Also es ist ein Vormittag an diesem 21. Mai und da kommt diese junge Vietnamesin Anfang 20 zur Polizei und will die Polizei zu einem Übungsplatz führen in der Nähe von Burg und gibt an, dass sie weiß, dass dort möglicherweise ihr Mann und sein Bruder zu finden sind. Man muss dazu sagen, die Geschichte ist etwas mysteriös, weil diese Frau schon mal da war bei der Polizei zwei Tage zuvor und ihren Mann und seinen Bruder vermisst gemeldet hatte. Jetzt ist sie also wieder da. Sie führt die Ermittler auf dieses Gelände. Es ist ein abgelegenes Gelände, wie gesagt, ehemaliger Truppenübungsplatz der sowjetischen Streitkräfte in Burg. Sehr vermüllt, sandig. Und dort finden die Polizisten dann Blutspuren und sie stellen fest, dass es zwei frische Erdhügel, Erdhaufen gibt auf diesem Gelände. Und sie verständigen die Kriminalpolizei, der zuständigen Polizeiinspektion in Stendal, die dann auch kommen. Und es stellt sich die Frage, warum hat diese Frau, die kurz zuvor Ehemann und Bruder vermisst gemeldet hat, gezielt die Ermittler auf diesen Truppenübungsplatz geführt.
Und mehr zu diesem Fund sagt uns Frank Knöppler.
Man hat auch eine Blutlache gefunden, also etwas, was so aussah wie eine große Blutlache. Wir haben uns auch um diese Erdverwerfung gekümmert und haben dann festgestellt, nachdem wir da einen Spatenstich drin waren, dass da eine Leiche liegt, eine männliche Leiche. Es wurde diese Leiche geborgen und unter der Leiche lag dann die zweite. Die waren also praktisch in einem Grab sozusagen verscharrt.
Die beiden waren Anfang 20 und wohnten in dem Heim für Asylsuchende ganz in der Nähe des Fundortes. Was finden die Ermittler denn noch über diese zwei Männer und das Geschehen vor ihrem Tod heraus?
Genau, das Asylbewerberheim in Burg befand sich in einer ehemaligen Sowjetkaserne und hinter dieser Sowjetkaserne war eben dieser Truppenübungsplatz, der ehemalige. In diesem Asylbewerberheim wohnten damals ca. 200 Vietnamesen, darunter eben auch die beiden Opfer mit ihren Frauen. Es waren, wie gesagt, zwei Brüder, noch sehr jung, der eine 24, der andere 26 Jahre alt. Der ältere Bruder hatte auch schon ein Kind. Sie waren keine ehemaligen Vertragsarbeiter, die schon zu DDR-Zeiten da gewesen wären, sondern es waren Vietnamesen, die nach der Wiedervereinigung nach Deutschland eingereist sind, hier Asyl beantragt hatten, weil sie sich sicher ein besseres Leben auch versprochen hatten. Vietnam war ja damals eines der ärmsten Länder der Welt. Sie waren für Polizei und Zoll keine Unbekannten, diese beiden Brüder. Also man wusste schon, dass die beiden illegal mit unverzollten Zigaretten in Burg und Umgebung handelten. Und es stellte sich dann heraus, nach den ersten Befragungen, dass einer der Brüder in der Nacht in Brandenburg gewesen ist, dort Zigaretten beschafft hatte. Und dann zurückgekommen war und wollte dann gemeinsam mit ihrem Bruder nachts auf diesem Truppenübungsplatz die Zigaretten ausladen und dort erstmal zwischenlagern. Und dabei sind die beiden offensichtlich beobachtet worden und die Killer haben den beiden Brüdern da auf diesem Truppenübungsplatz aufgelauert.
Ich würde ganz gerne noch kurz die Namen der Brüder ergänzen, sodass wir einmal wissen, wie die Opfer hießen. Der Name des älteren Bruders war Lo Hung Thien und der jüngere hieß Lo Chi Thanh.
Wie ging es denn dann weiter nach diesem Auflauern der Täter?
Die Täter hatten beobachtet, also man muss dazu sagen, das ist dann auch eine Erkenntnis der Kriminalpolizei gewesen, dass sich die mutmaßlichen Täter offensichtlich auch in dem Asylbewerberheim aufgehalten haben, dort auch gewohnt haben. Die waren also auch schon vorher auffällig gewesen. Man hat sie auch in Verbindung mit dem illegalen Zigarettenhandel gebracht. Die hatten also sich beobachtet, wie der ältere Bruder das Wohnheim verlassen hat nachts und da Richtung Truppenübungsplatz gelaufen ist. Und da ist man dann hinterher. Die mutmaßlichen Täter haben die Vermutung gehabt, dass beide Brüder offensichtlich an der örtlichen Zigarettenmafia vorbei selber mit Zigaretten handeln wollten, Zigaretten selber verkaufen wollten auf dem Schwarzmarkt. Und das musste oder sollte eben sanktioniert werden. Und man hat dann die beiden Brüder, also es sind mehrere Täter gewesen, auf dem Truppenübungsplatz gestellt. Man hat sie dort festgehalten und ist dann nochmal zurück in das Asylbewerberheim und hat dann auch die Angehörigen der beiden Brüder zu diesem Truppenübungsplatz geführt. Und die mussten dann zuschauen, wie beide Brüder aus Nahdistanz, aus nächster Nähe, vor den Augen der Angehörigen erschossen wurden.
Das erklärt also auch so ein bisschen, warum die Ehefrau so aufgelöst war, wenn sie dann eben auch zusehen musste, wie ihr Mann und ihr Schwager ihr erschossen wurden. Frank Knöppler spricht von einer Hinrichtung und sagt nochmal was zum Tatmotiv.
Das war unsere Mutmaßung damals, dass die beiden hingerichtet worden sind, weil sie entweder Geld einbehalten haben oder Zigaretten abgezweigt haben, die sie sozusagen für sich verwandt haben, verkauft haben. Und diese Strafaktion sollte allen anderen zeigen, was mit denen passiert, die nicht das tun, was man von ihnen verlangt. Und das eben brutalst, nämlich in Form dieser Hinrichtung dort vor Ort. Und die anderen mussten zugucken.
Und dennoch ist die Frau zur Polizei gegangen. Und das ist ja ein ganz wichtiger Anstoß auch nochmal gewesen, um überhaupt diese Ermittlungen ins Rollen zu bringen. Anderen fällt es bis heute schwer, offen über diesen Mord oder auch andere Taten, über die wir heute reden werden, zu sprechen. Daher hattet ihr auch wahrscheinlich es nicht so einfach, überhaupt Zeitzeugen zu finden, die bereit waren, mit euch zu reden. Wie könnt ihr uns mal einen kleinen Einblick in diese Recherchen von euch geben und wie es war, über dieses Thema mit Menschen zu sprechen, die das damals hautnah erlebt haben?
Dazu muss man sagen, dass es manchmal sowieso schwer sein kann, Menschen aus meiner Elterngeneration als Zeitzeugen aufzutreiben, weil je nach Thema einfach nicht so gern in die Vergangenheit geschaut wird. Und dieses Thema, Zigarettenmafia, das ist mit so viel Scham und auch Schmerz verbunden. Sogar ich hatte ja zu Beginn gedacht, mache ich bei diesem Projekt mit? Ich hatte Angst davor, vor Stigmatisierung. Ja, einfach Angst, dieses Thema anzufassen, weil das auch wie so eine Art blinder Fleck in der ostdeutschen Community ist. Tom hatte ein paar Namen schon von möglichen Zeitzeugen recherchiert und das war so mein Ausgangspunkt. Und ich habe dann auch nochmal mit ganz vielen Menschen gesprochen und auch mit dem Netzwerk meiner Eltern beispielsweise. Und ich war immer wieder an einem Punkt, wo man mit mir zwar telefoniert hat, weil Leute auch wussten, Nile, sie hat auch schon eine Doku über vietnamesische Vertragsarbeiter für den MDR gemacht. Okay, hören wir das uns mal an. Aber immer wenn es darum ging, öffentlich zu sprechen und vielleicht auch mit dem Gesicht dabei zu sein in einer Doku, da war man wieder total verhalten. Und einige Gründe, die genannt wurden, waren, wir möchten halt nichts damit zu tun haben. Das war so eine schwere Zeit für uns in den 90er Jahren mit der ganzen Unsicherheit, mit rassistischer Gewalt und dann aber auch noch mit diesen Problemen durch die Gräueltaten der Zigarettenmafia und on top dann auch noch Verurteilung der Gesellschaft, dass man damit einfach nichts mehr zu tun haben wollte. Es kann auch sein, dass immer noch Angst eine Rolle gespielt hat, dann hat man das nicht so offen geäußert. Aber ich denke, dass es auf jeden Fall Gründe gibt, dass ja drei unserer vier Zeitzeugen anonym auftreten wollten.
Nie, was waren denn aber dann, wenn du sagtest, du hast auch überlegt, ob du dich an dem Projekt überhaupt beteiligst, was waren denn für dich die Gründe, dich dann trotzdem mit dieser Vergangenheit auseinanderzusetzen und dann eben vielleicht auch Argumente, die du dann eben dieser ersten Generation, diesen möglichen Gesprächspartnern dann auch anbieten konntest? Also warum war es denn für dich am Ende dann doch wichtig, sich mit diesem Thema zu beschäftigen?
Ich habe in dem Projekt auch die Möglichkeit gesehen, mit Vorurteilen aufzuräumen. Und ich fand es natürlich total wertvoll, die Möglichkeit zu haben, Zeitzeugen, Stimmen aus der Community von Menschen, die das als Opfer sozusagen erlebt haben, auch einzubinden. Es ist ja oft so, gerade wenn über kriminelle Tätigkeiten gesprochen wird, dass man die Perspektive der Polizei hat, von Ermittlern, aber vielleicht weniger von den Opfern. Und mir war es ganz wichtig zu sagen, wenn wir jetzt die Möglichkeit haben, Zeitzeugen zu finden, die auch von ihrem Leid sprechen können letztlich, dann möchte ich das unbedingt probieren. Und der Grund, warum dann letztlich die vier Zeitzeugen von bestimmt einem Dutzend Menschen, mit denen ich gesprochen habe oder mehr, zugesagt haben, war, dass sie meinten, vielleicht haben wir die Möglichkeit, auch in der Öffentlichkeit ein Bild klarzustellen. Und zwar Herr Wing, den haben wir am Anfang gehört, der kommt auch nochmal in anderen O-Tönen, der sagte beispielsweise, ich möchte klarstellen, dass nicht alle Vietnamesen da in dieser Mafia-Struktur drin waren, sondern wir auch Opfer von denen geworden sind. Also da sind Landsleute von ihren eigenen Landsleuten terrorisiert worden. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache, die ich da unbedingt ja übermitteln möchte.
Ich wollte noch mal zu der jungen Frau ganz kurz was sagen, die damals dann die Anzeige gemacht hat, beziehungsweise die Polizisten da zu dem Übungsplatz geführt hat. Wie mutig sie war. Ja, sie war mutig, aber es war auch, würde ich sagen, ein enormer Druck auf ihr, weil sie wollte ja, dass ihre Liebsten, also ihr Mann, sein Bruder, gefunden werden. Vielleicht kann Nie auch was dazu sagen. Also so Trauer spielt ja eine ganz große Rolle in der vietnamesischen Community. Einfach, dass man auch dann seine Angehörigen betrauern kann, bestatten kann. Und ich glaube, das ist das Motiv gewesen, was sie hat alle Angst vergessen lassen. Also worum sie zur Polizei dann gegangen ist, weil sie eben unbedingt wollte, dass ihr Mann und sein Bruder gefunden werden.
Wir haben jetzt über verschiedene Personen schon gesprochen und wir hören jetzt eine weitere Zeitzeugin. Eine weitere Frau, die bereit war, anonymisiert mit euch zu sprechen. Sie lebte damals in Burg bei Magdeburg.
An diesem Tag, dann kam dann diese Nachricht und dieser grausame Mord. Das war eine richtige Hinrichtung. Und ich habe dann gefragt, wer kann sowas machen? Ja, das war bestimmt jemand, der musste schon mit Waffen hantieren können. Also nicht normale Menschen. Die mussten auch schon mal dann im Krieg so etwas gemacht haben, also Menschen töten oder so.
Tom, was war das denn für eine Zeitzeugin und welchen Bezug hat sie denn zu dieser Tat bzw. zu dem, was damals geschehen ist?
Diese Zeitzeugin, die wir da im Interview hatten, die hatte ich in Magdeburg kennengelernt und sie war insofern sehr wichtig, weil sie selber in Nordvietnam geboren wurde, weil sie als Kind noch den Vietnamkrieg miterlebt hatte. Und weil sie noch zu DDR-Zeiten in die damalige DDR gekommen ist, um hier zu studieren und dann später als Dolmetscherin zu arbeiten und eben in Burg, da gab es in der DDR-Zeit eine große Schuhfabrik, da haben viele Vietnamesen gearbeitet, vietnamesische Vertragsarbeiter, Vietnamesen, Vietnamesinnen, dort zu dolmetschen und diese zu betreuen. Und dann machte dieses Schuhwerk zu. Sie hat sich dann um das Thema Migration gekümmert bei der Arbeiterwohlfahrt und ist dann wieder sozusagen nach Burg gekommen, weil es eben dort dieses Asylbewerberheim gab und hatte dann in dieser Funktion auch das Asylbewerberheim dort kennengelernt und auch natürlich dann von diesem Doppelmord gehört. Und konnte sozusagen aus eigenem Erleben davon dann berichten, auch von diesem Schock, den es nach diesem Doppelmord in der vietnamesischen Community in Magdeburg und in Burg, Burg ist ja unmittelbar eine kleine Stadt bei Magdeburg, die es dann, diesen Schock, den es dann gegeben hat in dieser Community.
Und diese Zeitzeugin hat ja auch diesen Zusammenhang zum Krieg in Vietnam hergestellt, also sprich zum Vietnamkrieg. Und diesen Zusammenhang zieht auch Frank Knöppler.
Also wir reden über eine Gruppierung, die nicht aus Burg stammt, sondern es waren Personen, die letzten Endes schon früher im kriminellen Milieu verhaftet waren und die im Prinzip aus Berlin kamen. Sie hatten da Menschen dabei, die haben früher als Söldner oder als Armeeangehörige in der nordvietnamesischen Volksarmee gekämpft. Die hatten Armeeerfahrung, die hatten Erfahrung im Töten. Die hatten Erfahrung mit Gewalt, mit brutalster Gewalt.
An dieser Stelle wäre es vielleicht gut, noch einmal ein bisschen diesen Vietnamkrieg in den Kontext zu setzen. Kannst du uns noch mal zusammenfassen, welche Rolle dieser Krieg auch gespielt hat für die Menschen, die dann hier auch nach Deutschland gekommen sind? Wie war überhaupt damals diese Kriegssituation und wie hat sich das vielleicht auch im Nachgang dann nach Deutschland auch übertragen?
Also der Vietnamkrieg, der in Vietnam übrigens der große Amerikakrieg genannt wird, ging von 1955 bis 1975 und wird auch Zweiter Indochina-Krieg genannt, folgte unmittelbar auf den Ersten Indochina-Krieg gegen die französische Kolonialherrschaft. Und damals wurde Vietnam in einen kommunistisch regierten Norden und einen westlich orientierten antikommunistischen Süden geteilt. Also die Nationale Front für die Befreiung Südvietnams, im Westen hat sich da auch der Name Vietcong durchgesetzt, kämpfte für den Sturz der südvietnamesischen Regierung sowie die Wiedervereinigung des Landes. Und Nordvietnam unterstützte den Vietcong militärisch und politisch, während die USA Südvietnam unterstützten. Dieser Konflikt entwickelte sich zu einem internationalen Machtkampf. Da waren wirklich sehr viele Mächte involviert. Die Sowjetunion und China standen hinter Nordvietnam. Weitere Staaten unterstützten USA und Südvietnam. Und mit der Eroberung Südvietnams durch nordvietnamesische Truppen 1975 endete der Krieg. Und im folgenden Jahr wurde dann die Sozialistische Republik Vietnam gegründet. Das ist das, was auch bis heute als Wiedervereinigung bezeichnet wird in Vietnam. Hunderttausende Vietnamesinnen und Vietnamesen flohen aber vor politischer Verfolgung, Umerziehungslagern, Enteignung und wirtschaftlicher Not, eben vor allem im Süden, aber auch intellektuelle Nordvietnamesen, die eben nicht in dieses System gepasst hatten. Und ein Teil davon kam nach Deutschland, in die Westdeutsche Bundesrepublik.
Du hattest jetzt von Vietnamesen gesprochen, die vor allem auch dann in die Bundesrepublik übergesiedelt sind, beziehungsweise in die Bundesrepublik eher geflüchtet sind. Wie war denn die Situation in der DDR? Du hattest ja auch schon angesprochen, dass die Sowjetunion eben auch Nordvietnam unterstützt hat. Welche Kooperationen gab es da? Also sprich, sind dann eher Nordvietnamesen in die DDR gekommen? Wie war das zu DDR-Zeiten und wie hat sich das auch nach der Wende vielleicht verändert?
Ich nenne das immer die doppelte Teilung in der vietnamesisch-deutschen Community, einmal Nord-Süd, aus Vietnam noch, aber auch hier hat sich das in Deutschland so gut gezeigt, Ost-West. Denn die Vietnamesen, die in die DDR kamen, das waren zum größten Teil sogenannte Vertragsarbeitende. Das war ein Abkommen zwischen Vietnam und der DDR, ein Abkommen zwischen den sozialistischen Bruderstaaten, sodass Vietnamesen in der DDR ausgebildet worden, dort gearbeitet haben, teilweise auch studiert haben. Ja, das waren in der DDR insgesamt 70.000 Vietnamesinnen und Vietnamesen. Und die Vietnamesen in Westdeutschland oder in der alten Bundesrepublik, das waren natürlich keine Vertragsarbeitende, sondern das waren ja oft Geflüchtete und oftmals Südvietnamesen. Die kamen deshalb auch schon viel früher als die Vietnamesen in der DDR. Die kamen teilweise in den 70er Jahren, in den 80er Jahren. Als sogenannte Boat People, also der Begriff Boat People ist da am ehesten bekannt in Westdeutschland. Und diese sogenannten Boat People oder Bootsgeflüchteten, die flohen eben vor politischer Repression, wirtschaftlicher Not über das Meer. Und ein Teil von ihnen wurde von Hilfsaktionen gerettet, über internationale Programme. Und dann sind die eben in der alten Bundesrepublik aufgenommen worden. Etwa 38.000 Boat People nach Westdeutschland. Diese Trennung Nord-Süd hat sich in Deutschland Ost-West einfach weitergeführt. Und dann gab es eben in den 90er Jahren auch Menschen, die als AsylbewerberInnen kamen oder ohne Papiere illegal eingereist kamen. Also wie sozusagen eine dritte Gruppe, die weder was mit den Vertragsarbeitenden in der DDR noch mit den Geflüchteten in Westdeutschland zu tun hatten. Es ist mir sehr wichtig zu sagen, dass es diese drei verschiedenen Gruppen letztlich gab. Denn gerade zu Zeiten Zigarettenmafia 90er Jahre herrschte in der Öffentlichkeit eigentlich ein Bild von einer homogenen Gruppe von Vietnamesen. Und viele ehemalige Vertragsarbeitende haben sich natürlich sehr, sehr geärgert, bis heute eigentlich, dass ihr Ruf sozusagen so in den Schmutz gezogen wurde durch diese kriminellen Banden.
Nee, du hast uns jetzt diese verschiedenen Gruppen vorgestellt. Wenn ich das jetzt aber richtig heraushöre, war es ja vor allem so, dass sowohl die ehemaligen Vertragsarbeiter in der DDR als auch dann die Menschen, die in den 90er Jahren vielleicht häufig auch als illegal Einreisende oder als Asylsuchende nach Deutschland kamen, dass diese beiden Gruppen aber eigentlich keine wirtschaftliche Perspektive hatten und auch gar nicht so richtig im System, ich sag's mal, gewollt waren, weil sie eben in dieser Form, vor allem wie die Vertragsarbeiter ja eben in die DDR gekommen sind, dann gar nicht mehr gebraucht wurden nach der Wende. Wie war denn die Situation für diese beiden Gruppen und wie hat sich das dann auch dann eben in dieser Teilung, die damals eben auch in dieser vietnamesischen Community existierte, wie hat sich das dann auch dann fast manifestiert?
Auf jeden Fall waren die 90er Jahre sehr, sehr schwer, gerade für die ehemaligen VertragsarbeiterInnen, die einfach nur versucht haben zu überleben. Also diejenigen, die nicht diese geringe Abfindungsprämie angenommen haben, sondern gesagt haben, wir bleiben hier in Deutschland, wir sehen hier eher Zukunft, weil Vietnam so vom Krieg zerstört ist. Die mussten ja Wege finden, um zu überleben. Und da war eben zu Beginn der 90er Jahre dieses mit unversteuerten Zigarettenhandeln wie so ein Weg. Dann gab es eben auch noch andere Möglichkeiten wie Videokassetten produzieren oder Marktstände machen, wo man irgendwie Kleidung verkaufte. All das, also es war wie so ein Sammelsurium an Versuchen zu überleben in einer sehr unsicheren Zeit. Dann hat sich das ja mit der Zeit in den 90er Jahren entwickelt, dass die Schutzgelderpresse, also das, was wir als Zigarettenmafia verstehen, hinzukam und Vietnamesen, ehemalige Vertragsarbeiter, von diesen Schutzgelderpressern einfach terrorisiert wurden. Das war so eine sehr undurchsichtige Gemengelage. Und in Westdeutschland unter den ehemaligen Boat People hat man natürlich da mit Schock drauf geschaut und noch einmal mehr sagen wollen, die haben nichts mit uns zu tun. Schaut mal, wie schlimm die sind im Osten, diese Vietnamesen. Schaut mal, was für ein Schandfleck das für die vietnamesische Community ist. Wir haben damit nichts zu tun. Wir sind ganz anders als die. Also diese innere Teilung wurde durch alles rund um die Zigarettenmafia noch viel, viel mehr verstärkt und das bleibt bis heute bestehen tatsächlich.
Die Vietnamesinnen, Vietnamesen, die hier in Ostdeutschland waren, also die ehemaligen Vertragsarbeiter und die dann als Asylbewerber hinzukamen, die waren halt nur geduldet und das hat sich erst 1997 gelöst sozusagen. Dann haben die ehemaligen Vertragsarbeiterinnen, Vertragsarbeiter, wenn sie einen Job hatten, ein gesichertes Einkommen hatten und wenn sie auch nicht straffällig waren, konnten sie dann sozusagen in Deutschland bleiben. Also das ist erst 97 geklärt worden. Bis dahin war der Status der Vietnamesinnen, Vietnamesen in Ostdeutschland ja nur geduldet. Also sie hätten jederzeit abgeschoben werden können.
Wir hören an dieser Stelle nochmal Herr Wien, den hattet ihr auch häufiger schon angesprochen, der eben auch nochmal einen Einblick gibt, wie eigentlich dieser Zigarettenhandel auch in dieser Community gesehen wurde dann und welche Möglichkeiten es des Geldverdienstes da überhaupt nur gab und wie schwierig die Situation damals für sie war.
Was die Öffentlichkeit wissen sollte, die meisten Vietnamesen wollten damals einfach nur ein Umfeld, in dem sie friedlich arbeiten und ehrlich ihr Geld verdienen konnten. Damit wären wir schon mehr als zufrieden gewesen. Dass viele im Schwarzmarkt landeten, war eher der damaligen ausweglosen Situation geschuldet. Ja, es gab kriminelle Gruppen, die sich gegenseitig bekämpften und ausraubten, aber zu sagen, die gesamte Community sei eine Mafia-Organisation für Zigarettenschmuggel, das ist falsch.
Eine Besonderheit bei Herrn Wing ist, dass er der Einzige ist von den vier Zeitzeugen, der ja offen gesprochen hat. Und der Grund war, dass er sagte, ich möchte aufklären und ich sitze auch hier ganz offen und sage, dass ich bis 1992 aus der Not heraus mit Zigaretten gehandelt habe. Und er hat halt dann zu mir gesagt, die Öffentlichkeit muss wissen, in was für einer Notsituation wir waren. Und dass er dann aber auch wiederum sehr früh aufgehört hat, weil er dann gemerkt hat, dass es immer gefährlicher und gefährlicher geworden ist. Deshalb bin ich so froh, dass er uns auch nochmal diese ganzen Hintergrundinfos gegeben hat.
In einem ARD-Beitrag aus dem Jahr 1996 heißt es, dass damals allein in Berlin schätzungsweise 10.000 Vietnamesen am illegalen Zigarettenhandel beteiligt gewesen wären und dass es im Ostteil der Stadt knapp 1.200 umkämpfte Handelsplätze geben würde. Das klingt, als sei das illegale Geschäft mit Zigaretten omnipräsent gewesen. Wie muss man sich das denn aber wirklich vorstellen? Stand an jeder zweiten Straßenecke jemand mit Taschen und Koffer und jeder, der günstig Zigaretten wollte, kannte diese Standorte? Wie war die Situation damals?
Also es war so, dass diese 1200 Standplätze, das ist eine Schätzung gewesen. Es gibt da unterschiedliche Zahlen. Ich kann mich an einen Spiegelartikel erinnern, da war sogar von 10.000 Standplätzen die Rede. Also diese Vietnamesinnen, die standen ja im Stadtgebiet und meistens an Orten, wo sie auch schnell flüchten konnten, sage ich jetzt mal, also wo sie nicht so sofort ausgemacht wurden als Zigarettenverkäufer. Das war an S-Bahn-Übergängen, das war vor Bahnhöfen, das war in Parks oder auch vor Supermärkten. Sie hatten auch immer große Taschen dabei oder in der Nähe, wo die Zigaretten quasi aufbewahrt wurden, die dann vor Ort verkauft worden sind. Und es war auch nie nur immer eine Vietnamesin, ein Vietnamese da vor Ort. Es waren immer mehrere, die sich dann sozusagen in diese Arbeit eingeteilt haben. Also jemand, der quasi die Straße beobachtet hat, ob da irgendwie vielleicht verdeckte Ermittler von Zoll und Polizei in der Nähe sind. Ein anderer hat verkauft. Und der nächste hat den Nachschub geholt aus dem Versteck. So war das im Prinzip aufgeteilt. Dieser Markt ist eigentlich sehr lukrativ gewesen. Also in Polen hat eine Stange Zigaretten 15 Mark gekostet. Und in Berlin konnte man das für das Doppelte verkaufen. Man hat pro Packung, habe ich gelesen, stand Anfang der 90er Jahre 2 D-Mark Gewinn gemacht. Jede dritte Zigarette in Ostdeutschland ist damals auf dem Schwarzmarkt verkauft worden. Also nicht nur in Berlin, sondern das betraf alle ostdeutschen Großstädte, Kleinstädte, also das war flächendeckend. Dann hat sich natürlich, also wo ein lukrativer Markt ist, dass die Kriminalität nicht weit, hat sich dann auch relativ schnell nach der Wiedervereinigung vietnamesische Netzwerke herausgebildet, die hauptsächlich oder aufgeteilt waren, also zwischen Nordvietnamesen und Zentralvietnamesen. Also die haben so die ersten mafiösen Strukturen aufgebaut. Die Vereinigung der Nordvietnamesen nannte sich damals Bund der Vereinigten Militärzonen und es gab noch eine Mafia-Organisation der Mittelvietnamesen, Bund der Wohltätigkeit. Und relativ schnell gab es zwischen beiden Gruppierungen auch schon erbitterte Kämpfe um die Kontrolle dieser Zigarettenverkaufsplätze, zunächst in Berlin. Und das erste Todesopfer hat es im Dezember 1992 bei einer Schießerei vor einem Ausländerwohnheim im Berliner Bezirk Marzahn gegeben. Also das ging alles rasend schnell und Polizei und Zoll waren damals auch etwas überfordert. Man muss ja auch daran denken, dass die Polizei und der Zoll in Ostdeutschland im Umbruch waren, zum Teil neu aufgebaut werden mussten, viele Polizisten, die noch aus der DDR kamen, überprüft werden mussten, auch gegangen sind. Das war also eine sehr unruhige Zeit und diese Zeit haben sich eben diese Banden, diese Mafia-Banden zunutze gemacht, um da Schutzgelder einzutreiben an diesen Zigarettenverkaufsplätzen in Berlin.
Vielen Dank für diesen Einblick schon mal in die Strukturen und viele Informationen zum damaligen kriminellen Gebaren konnte euch auch Georg Bauer liefern. Er ist bei der Staatsanwaltschaft Berlin für den Bereich organisierte Kriminalität zuständig und erklärt, warum das Geschäft auch für diese Strukturen so attraktiv war.
Es gab bei dem Handel mit unversteuerten Zigaretten eine relativ hohe Gewinnmarge. Und da, wo Geld lockt, sind auch organisierte Kriminelle nicht weit. Es bildeten sich gewisse Banden, die dann versuchten, die Gewinne aus dem Zigarettenhandel ihrer eigenen Landsleute abzuschöpfen durch klassische Schutzgelderpressung. Da haben die dann tatsächlich von den dort herumstehenden Zigarettenverkäufern insgesamt im Monat 1.500 bis 4.500 D-Mark verlangt.
Welche konkreten Auswirkungen hatte es denn, wenn man eben Schutzgeldzahlungen geleistet hat oder vor allem auch, wenn die Händler nicht leisten wollten?
Also wer Schutzgeld zahlte, genoss erstmal eine gewisse Sicherheit. Es ging sogar so weit, dass sich die Zigarettenhändler bei den Banden bewerben mussten, um eben an einem Standplatz verkaufen zu dürfen, den diese Mafia-Bande da kontrolliert hat. Erst wenn das geklärt war, konnten sie dann dort verkaufen und dann den vereinbarten Anteil an die Bande abtreten. Wenn ein Händler sich dem widersetzt hat und kein Schutzgeld gezahlt hat oder sogar auf eigene Rechnung versucht hat, an der Mafia vorbei Zigaretten zu handeln, zu verkaufen, so wie die Brüder Do in Burg, dann wurde Gewalt eingesetzt. Das heißt aber nicht, dass da gleich jemand mit der Waffe kam und geschossen hat, sondern man hat es erstmal mit Drohungen versucht oder auch zum Beispiel mit heißem Bügeleisen, ne? Also dass man da heißes Bügeleisen jemanden auf den Rücken gedrückt hat oder auch mit Schwertern wurden Finger abgehackt. Also solche Geschichten hat es gegeben. Und wenn das alles nichts gebracht hat, also diese Drohungen wirkungslos waren, dann hat man eben auch geschossen, hat die betreffenden Personen dann auch hingerichtet. Man sprach damals auch von Waldspaziergängen in der vietnamesischen Community, weil man eben auch mit solchen Leuten dann in den Wald gegangen ist und hat sie dort hingerichtet. Es erinnert ein bisschen auch an die Hinrichtungsmethoden der Mafia, also dieses Erschießen aus nächster Nähe mit der Pistole, erinnert auch so ein bisschen an die Hinrichtungsmethode, die es in Vietnam noch bis 2011 gegeben hat. In Vietnam gibt es ja noch die Todesstrafe und bis 2011 wurden eben auch dort Todeskandidaten mit der Waffe aus nahe Distanz hingerichtet.
Gehen wir jetzt wieder zurück zu dem Fall nach Burg in Sachsen-Anhalt, wo zwei Brüder, du hast sie gerade auch angesprochen, vor den Augen von Angehörigen hingerichtet wurden. Zur Aufklärung bildet die Kripo eine Sonderkommission mit mehr als 20 Ermittlern. Wie geht die Sonderkommission dann weiter vor?
Ja, sie nimmt erstmal nochmal das Wohnheim in den Fokus, weil klar ist, dass die mutmaßlichen Täter irgendwie im Umfeld dieses Wohnheimes aufhalten müssen. Und man hofft natürlich auch durch Befragungen im Wohnheim vielleicht doch noch Zeugen zu finden, die etwas bemerkt haben und vor allem, die bereit sind, gegenüber der Polizei auszusagen. Die Polizei also geht mit einem Großaufgebot mit 300 Polizeikräften da in dieses Wohnheim, durchsucht alle Zimmer, befragt die Leute dort. Es werden auch Unterlagen gefunden, die belegen, dass also aus dem Wohnheim heraus im großen Stil mit Zigaretten gehandelt wurde. Die Witwe wird nochmal vernommen, die Witwe des einen Bruders. Hier werden Fotos vorgelegt von Menschen, von Vietnamesen, von denen man wusste, dass sie also auch in der Vergangenheit schon aufgefallen waren, dass sie mit Zigaretten gehandelt hatten. Und sie kann Täter identifizieren anhand dieser vorgelegten Fotos. Und dadurch kommen die Ermittlungen ins Rollen. Schon zwei Tage später werden die ersten beiden mutmaßlichen Täter festgenommen. Einige Wochen später auch der Rest der Bande, sodass fast die komplette Bande dann in U-Haft sitzt. Allerdings, und das ist das Problem, die mutmaßlichen Täter schweigen. Sie reden nicht mit den Ermittlern. Es bleibt also nur bei der Aussage der Witwe. Und das ist ein Problem, denn es gibt keine Sachbeweise, wie die Ermittler so schön sagen. Also das heißt, es gibt keine zum Beispiel Fingerabdruckspuren an Waffen. Man hat jetzt nichts Konkretes auf dem Truppenübungsplatz gefunden, außer Patronenhülsen, was man jetzt diesen Tätern ganz direkt zuordnen könnte. Und es fehlen auch weitere Personenbeweise. Also das heißt, Zeugenaussagen, die das, was die Witwe den Ermittlern erzählt hat, stützen würde. So ist das für die Staatsanwaltschaft insofern ein bisschen ein Problem, weil sie kann nicht Anklage erheben. Es fehlt einfach noch an genügend Beweisen. Sie versucht dann im Weiteren auch über die Ermittler Telefone abzuhören. Es werden sogar bei einem Haftprüfungstermin, als alle mutmaßlichen Täter in einem Raum sitzen in Stendal, dort die Gespräche abzuhören mit Wanzen. Es werden Kameras installiert. Es bringt alles nichts. Die Täter bleiben still, sie reden nicht. Und damit haben die Ermittler ein Problem.
Und während die Ermittlungen in Burg stocken, macht sich die Polizei in Berlin auf die Suche nach einem ganz großen Kopf einer Bande der Zigarettenmafia. Und zwar geht es um Ngoc Thien. Wer ist das und zu welcher Bande gehört er?
Also Ngoc Thien, der kommt 1994 aus einer sehr armen Region in Zentralvietnam mit angeblich einem gefälschten Reisepass nach Deutschland. Der war damals 23 Jahre alt und obwohl er aber so jung war, kommt er schnell an die Spitze der zentralvietnamesischen Mafia. Seine Bande, die schafft es innerhalb kürzester Zeit, einen Großteil des illegalen Zigarettenmarkts in Berlin zu beherrschen, also schätzungsweise 80%. Und er nennt sich Ngoc Thien, das heißt übersetzt der Barmherzige.
Kriminalhauptkommissarin Petra Hellbusch, die damals an den Ermittlungen in Berlin beteiligt war, beschreibt Ngoc Thien so.
Der galt in der Szene als äußerst rigoros und brutal. Und dass er eben Leute um sich geschart hat, die überhaupt keine Bedenken hatten, das durchzusetzen, was er anordnet. Ich hatte die Gelegenheit, ihn einmal zu begegnen. Und als er den Raum betrat, das war ein ganz anderes Auftreten als das seiner Mitstreiter. Das war einfach ein Leader, ein Führungstyp, der andere massiv beeinflussen konnte.
Und genau dieser Ngoc Thien, einer der Hauptverantwortlichen für die enorme Gewalt im Zusammenhang mit dem illegalen Zigarettenhandel, geht der Berliner Polizei bereits im Herbst 1994, also vor der Tat in Burg bei Magdeburg, ins Netz. Er soll den Mord an einem 27-jährigen Zigarettenhändler in Auftrag gegeben haben. Und es gibt sogar einen Zeugen, der gegen Ngoc Thien aussagt.
Einer von den 6 Zeugen traute sich, zur Polizei zu gehen und hat Ngoc Thien belastet. Allerdings mangelt es wohl einfach an Abstimmung innerhalb der Justiz und dieser Zeuge ist nämlich Asylbewerber und wird abgeschoben, bevor der Prozess gegen Ngoc Thien beginnt und damit ist die Aussage natürlich weg. Ein wichtiger Zeuge ist weg und der Angeklagte wird aus Mangeln an Beweisen freigesprochen. Für diese Zeit in der U-Haft erhält er sogar noch eine Entschädigung und er kann sich natürlich als Gewinner feiern. Und es entstand dadurch so ein Mythos der Unangreifbarkeit, also dass er sogar unantastbar ist vor der deutschen Justiz, vor der Polizei.
Aber trotzdem muss die Gruppe natürlich weiterhin aufpassen, dass eben nicht noch irgendjemand dort quatscht und die Polizei auf ihre Spur bringt. Und deswegen versuchen die Mitglieder der Ngoc Thien-Gruppe, ihre Landsleute einzuschüchtern. Wie sehen diese Einschüchterungsversuche denn hier konkret aus?
Ja, also in Burg ist es so, dass im September 95 3 bis 5 bewaffnete Personen das Wohnheim stürmen. Also dieses Asylbewerberheim in Burg. Und dort fallen auch Schüsse, Drohschüsse, die ganz klar die Bewohner dieses Heims einschüchtern sollen. Die Botschaft ist klar, die Bewohner sollen nicht mit der Polizei reden. Sie sollen dicht halten sozusagen. Nichts über die Mafia soll nach draußen dringen. wer das tut, dem droht sozusagen das, was den Brüdern Do widerfahren ist. Das heißt, sie müssen um ihr Leben fürchten. Die Bandenmitglieder nehmen auch Einfluss auf Dolmetscher. Die Polizei stellt fest, dass in den Vernehmungen Dolmetscher Botschaften übermitteln bzw. falsch übersetzen. Und man geht dann dazu über, Dolmetscher aus weit entfernteren Orten, aus Hamburg und aus Berlin zu holen. Oder auch Sichtschutz aufzubauen, also zwischen Dolmetscher und dem Zeugen, der Zeugin, damit da keine Botschaften zum Beispiel ausgetauscht werden oder Drohungen übermittelt werden von der Mafia. Verhörräume werden auch verwanzt, um sozusagen die Kontrolle zu haben, was wird da eigentlich gesprochen.
Die Kripo muss also wie so oft, wenn es um mafiöse Strukturen geht, gegen die sprichwörtliche Mauer des Schweigens und eben gegen sehr intensive Strukturen auch vorgehen und ankämpfen. Dabei setzt sie in Burg auch auf Plakate und Handzettel in vietnamesischer Sprache. Darüber hast du nie mit einem Zeitzeugen aus Magdeburg gesprochen und du hast ihn gefragt, wer die Idee für die Flyer hatte.
Die Idee kommt von den Vietnamesen. Eine Gruppe ist zur Polizei gegangen und haben gesagt, wenn sie so weitermachen, funktioniert nicht. Wir helfen ihnen. Machen sie einen Flyer und dann appellieren sie an die Vietnamesen. Und die Formulierung in diesem Flyer haben die Vietnamesen auch wesentlich beigetragen, weil die Gedanken von den Vietnamesen, dann kennen die Vietnamesen viel besser als die deutsche Polizei.
Was stand in diesem Appell drin?
Das stand drin, ne, so, liebe Vietnamesen, also wir wissen, dass sie ehrlich leben. Sie werden einerseits Opfer von der Bande, andererseits werden von der deutschen Gesellschaft werden sie verdächtig und helfen Sie uns, also gemeinsam.
Er kann sich ja noch sehr gut an den Flyer damals erinnern. Hast du den Eindruck, die Ereignisse haben sich damals tief in das Gedächtnis vieler Menschen, mit denen du gesprochen hast, eingebrannt? Vielleicht auch, weil sie eben mit dieser Stigmatisierung von der deutschen Seite auch zu kämpfen hatten? Nach dem Motto, die Vietnamesen, also erstmal die Vietnamesen, nicht unterschiedliche Gruppen und eben auch unterschiedliche Herkünfte, sondern die sind alle kriminell?
Ja, auf jeden Fall. Also man muss sich das mal so vorstellen. Einerseits waren die Vietnamesen in Ostdeutschland wirklich viel rechter Gewalt und Rassismus ausgesetzt. Hoyerswerda 1991, Rostock 1992. Man hatte also Angst vor rassistischer Gewalt. Dann kam hinzu, dass es die Kriminalisierung durch Polizei gab. Also viele Zeitzeugen haben mir auch immer wieder erzählt, dass sich das total in sie eingebrannt hat, immer unter Generalverdacht gestellt worden zu sein. Ein Zeitzeuge hat zum Beispiel erzählt, dass er mit einem Koffer unterwegs war, wo Dokumente drin waren und er war an der Bushaltestelle und dann wurde er aufgehalten und gefragt, ob da denn Zigaretten drin seien. Also solche Szenen haben sich oft im Alltag abgespielt. Und dann kam eben auch noch dieser Terror der Mafia hinzu. Diese Mauer des Schweigens, das kann man sich ja auch so erklären, dass niemand da reingezogen werden wollte. Also selbst wenn man etwas wusste, hatte man natürlich große Angst, ob man dann irgendwie Opfer von Rache durch diese Mafia werden könnte. Also es war eine sehr, sehr komplizierte Situation und viele Faktoren, die den Menschen dort große Angst gemacht haben.
Wie ist denn diese Flyer-Aktion ausgegangen?
Also diese Flyer wurden in ganz Deutschland ausgehängt, in Polizeistationen, in öffentlichen Gebäuden. Es gab aber auch in Tageszeitungen auf Vietnamesisch die Botschaft an die Community, doch mit der Polizei zusammenzuarbeiten. Man hat versucht, auf Augenhöhe mit der vietnamesischen Community zu kommunizieren, weil man eben gehofft hat, dass man so näher an die Community herankommt und vielleicht doch Hinweise bekommt. Allerdings hat diese Aktion nicht sofort zu Erfolg geführt.
Von Sachsen-Anhalt nun ein Blick nach Sachsen, denn auch dort versucht die Gruppe um Noctien den illegalen Zigarettenmarkt zu kontrollieren gegen andere rivalisierende vietnamesische Banden, unter anderem in Chemnitz. Am 30. Juli 1995, also eine Woche nach dem Doppelmord in Burg, fallen hier ebenfalls zwei Brüder einem Verbrechen zum Opfer. Es sind Chung und Hung, 16 und 22 Jahre alt. Sie werden von Angehörigen in ihrer Wohnung gefunden, erinnert sich Oberstaatsanwalt Stefan Butzkies, mit dem ihr ebenfalls sprechen konntet.
Die Leichen lagen gefesselt auf dem Boden, hatten Stoffknebel im Mund, waren wie ein Paket verschnürt. Es gab auch keinerlei Einbruchsspuren und eben Hinweise, dass der Täter freiwillig hineingelassen worden ist, dass man zusammen getrunken hat, zusammen geraucht hat. Also sie haben mit nichts gerechnet, auf gut Deutsch. Und diesen Umstand hat eben der Täter ausgenutzt, um eben die beiden zu töten.
Die beiden wurden mit Stromkabeln erdrosselt. Ein Tod, der mehrere Minuten dauert. Und das und die Auffindesituation in der Wohnung werfen Fragen auf, sagt Stefan Butzkis.
Zunächst einmal mutete es schon auf den ersten Blick seltsam an, dass augenscheinlich kein Kampf stattgefunden hat. Es gab wohl auch noch, wenn ich mich recht erinnere, ein Sofa dort in dem Raum. Dort lagen Einweghandschuhe und an der Innenseite des einen Handschuhs konnte eine Daumenabdruckspur sichergestellt werden, also Fingerabdrücke. Und dadurch wurde dann auch der Täter relativ zeitnah ermittelt. Da der Täter im Jahre 1992 hier, ich sag's mal so salopp, als Asylbewerber auch aufgeschlagen ist, war also eine erkennungsdienstliche Behandlung schon erfolgt, sodass der Abgleich mit dieser Fingerabdruckspur eine Übereinstimmung sich ergab.
Zwei Dinge haben hier also zu einem schnellen Ermittlungserfolg geführt: die am Tatort zurückgelassenen Einmalhandschuhe und die Tatsache, dass die Fingerabdrücke des mutmaßlichen Täters im Zusammenhang mit seinem Asylverfahren schon in der Datenbank gewesen sind. Wird der Beschuldigte dann auch schnell gefasst und verurteilt?
Der Täter war flüchtig. Man wusste nicht, wo er sich aufhält. Es gab dann noch mal eine Wohnungsdurchsuchung in Thüringen, wo man vermutet hat, dass er dort zwischendurch auch gewohnt hat. Aber da konnte er nicht angetroffen werden. Und man hat natürlich versucht, Informationen aus Vietnam zu bekommen, weil man eben gedacht hat, er ist eventuell nach Vietnam zurückgegangen. Aber auch das blieb ohne Ergebnis. Man hat zuerst dann deutschlandweit nach ihm gefahndet, dann europaweit nach ihm gefahndet. Erst 2019 konnte er dann von der tschechischen Polizei identifiziert werden. Er lebte nämlich unter falschen Namen in Prag und ist dann dort bei einer fingierten Fahrzeugkontrolle festgenommen und nach Deutschland ausgeliefert worden.
Und wie ging es dann weiter mit dem Prozess?
Der Täter oder mutmaßliche Täter, muss man noch sagen, wurde dann 2020 vor Gericht gestellt. Es war so, dass dieses Verfahren nicht ganz einfach war, weil es eben auch hier wenig Beweise gab. Die Ermittler hatten herausgefunden, dass sowohl der Täter als auch die beiden Brüder im illegalen Zigarettenhandel tätig waren, dass sich alle drei kannten, dass es Verbindungen nach Leipzig gab zur dortigen Zigarettenmafia. Und dass offensichtlich es hier darum ging, Einfluss auf den illegalen Zigarettenmarkt in Chemnitz zu bekommen. Und deshalb die beiden Brüder umgebracht wurden. Es gab eine Spur, die man gefunden hat am Tatort, einen Fingerabdruck. Und das war aber auch schon alles. Aufgrund dieser Spurenlage und weil es auch wenig bis gar keine Zeugen gab, ist der mutmaßliche Täter wegen Totschlags verurteilt worden 2020 in Chemnitz, nicht wegen Mordes. Dieses Urteil ist dann später vom Bundesgerichtshof bestätigt worden. Da Totschlag verjährt war zu dieser Zeit, ist er dann auch entlassen worden und wahrscheinlich wieder nach Tschechien ausgereist.
Leipzig hattest du auch gerade schon angesprochen. Auch in Leipzig ist damals die Zigarettenmafia aktiv. Auch hier kommt es 1996 zu einer blutigen Auseinandersetzung, in der die Noctien-Bande verwickelt ist, weil sie eben einer bereits in Leipzig agierenden Bande das Geschäft streitig machen will. Mehr zu diesem Geschehen in der Messestadt gibt es im Film von Nie, Tom und Sandro zu sehen in der ARD Mediathek und den Link dazu finden Sie in unseren Shownotes. Lasst uns hier im Podcast noch etwas mehr über die Hintergründe sprechen. Ich frage mich zum Beispiel, waren es eigentlich nur vietnamesische Banden, die im illegalen Zigarettenhandel aktiv waren, oder gab es auch andere deutsche oder zum Beispiel postsowjetische, also sprich russische Gruppierungen, die sich gegenseitig in die Quere gekommen sind in den 90er Jahren?
Herr Wing hatte zum Beispiel erzählt, dass als er Zigaretten verkauft hat, 1990, 91, 92, die Zigaretten aus Polen kamen und er da immer auch noch mit polnischen Gruppen zu tun hatte. Oder es auch Zigaretten aus Russland gab und auch russische Gruppierungen. Und was einem Zeitzeugen auch sehr wichtig war zu sagen, wenn wir über die Gruppen sprechen, wer da beteiligt war, wer da verkauft hat, dass man immer mal wieder vergisst, dass es eine wichtige Gruppe gab, ohne die das Ganze nicht funktioniert hätte, und zwar die deutschen Käufer. Denn ohne die und ohne deren Nachfrage meinte er, hätte man ja erst gar nicht so viele Zigaretten verkaufen können.
Ihr habt für eure Recherchen ja auch viele Archive durchwühlt, alte Artikel gelesen und Beiträge angeschaut. Wir haben zum Teil ja auch schon daraus zitiert oder uns auf diese bezogen. Inwiefern haben denn die Medien damals über dieses Thema berichtet? Und ich würde das Wort differenziert in den 90er Jahren in den Medien gar nicht unbedingt in den Mund nehmen. Aber wie haben die Medien überhaupt über diese Taten der Zigarettenmafia und dieser mafiösen Strukturen damals berichtet?
Also natürlich war das für die Medien ein ganz großes Thema und es ist sehr umfangreich auch berichtet worden, sowohl in Tageszeitungen, in Magazinen, aber auch im Fernsehen. Man muss sagen, so im Nachgang, wenn man das heute liest, es ist sehr reißerisch darüber berichtet worden und auch nicht sehr respektvoll gegenüber der vietnamesischen Community. Also ich erinnere mich zum Beispiel an Zeitungsüberschriften, da war von der gelben Mafia die Rede. Sowas wird man heute niemals nie sagen. Damals war das offensichtlich möglich. Dafür schämt man sich heute noch. Ich denke, dass das auch die vietnamesische Community, die ja selber bedroht war von der Mafia oder besonders bedroht war, auch sehr getroffen hat. Ich kann dazu auch sagen, dass in der Zeit dann auch erste Vereine gegründet wurden nach der Wiedervereinigung, die versucht haben, dagegen zu halten und die Interessen der Vietnamesinnen, der Vietnamesen in Ostdeutschland zu vertreten und auch gegen solche ja nicht so gute Berichterstattung vorgegangen sind. Da gab es auch diverse Lesezuschriften von Vietnamesinnen und Vietnamesen, die das angesprochen haben.
Ich glaube, ein Grund, warum es so schwer war, auch Zeitzeugen zu finden, war, weil wir ja als Medien auf sie zugegangen sind, also als Journalisten. Und da war dann einfach noch diese dunkle, schwere Erinnerung, boah, die Medien haben doch in der Zeit so schlecht über Vietnamesen berichtet, was soll denn da jetzt rauskommen? Und genau, einer der Zeitzeugen, der auch mit uns gesprochen hat, hat erzählt, dass er und andere dann zur Lokalzeitung einen Leserbrief geschrieben haben und da haben sich darin beschwert, dass diese ja verdächtigende, reißerische Berichterstattung wirklich alle Vietnamesen in einen Topf wirft, wobei viele Vietnamesen vor Ort ja selber Angst hatten vor der Mafia. Also man hat schon auch versucht, sich dagegen zu wehren letztlich. Aber die Berichterstattung war vom Lokalen bis ins Überregionale überall total reißerisch.
Ich erinnere mich auch, also es ging ja so weit, also durch diese Berichterstattung in Magdeburg zum Beispiel, dass einem vietnamesischen Ehepaar mit Kind die Pacht eines Schrebergartens verweigert wurde, weil der Schrebergartenverein gesagt hat, wenn die hierher kommen, dann muss die Mafia irgendwie in der Nähe sein, das wollen wir nicht. Also an solche Geschichten, die damals auch in der Presse gelandet sind, kann ich mich erinnern.
Besonders viel Berichterstattung gab es auch nach dem 12. Mai 1996. An diesem Tag, es war übrigens Muttertag, ereignete sich in einem Hochhaus in Berlin-Marzahn nämlich eine besonders blutige Auseinandersetzung. Der Zeitzeuge Herr Wing hat euch geschildert, was er an diesem Abend erlebt hat.
Das passierte direkt in meinem Wohnheim. Im 9. Stock gab es einen inoffiziellen Asialaden. Eines Abends hörte ich Schüsse und Tumult. Ein junger Mann rettete sich schwer verletzt in mein Zimmer. Er war durch beide Wangen und in den Bauch geschossen worden. Ich half ihm als Dolmetscher, als die Polizei eintraf. Ich werde nie vergessen, wie er da saß, seine Wunden hielt und am ganzen Körper zitterte. Der junge Mann, der sich in mein Zimmer rettete, war fast der einzige Überlebende. In den anderen Räumen wurden alle eiskalt per Kopfschuss hingerichtet. Es hieß sogar, dass unter den Opfern eine schwangere Frau war.
Es gibt insgesamt 6 Tote, alle mit gefesselten Händen und durch Kopfschüsse getötet.
Genau, also der Muttertag war der 12. Mai. Es spielte sich also so ab, dass am Nachmittag ein Angehöriger eines dieser Opfer in dem Wohnheim war und an die Tür klopfte und auch einen merkwürdigen Geruch wahrgenommen hat. Und als da nicht geöffnet wurde, hat man dann die Polizei verständigt, die dann die Tür geöffnet hat und dann diese 6 Toten gefunden hat.
Für die Ermittler steht schnell fest, die Täter wollten aus den Menschen etwas herausbekommen. Was, das erklärt Jörg Raupach, der damals als junger Staatsanwalt an den Ermittlungen beteiligt war.
Hintergrund dieser Taten der Marchwitzer Straße mit den 6 Toten war, dass Doc Tien halt den Verdacht hatte, dass sich in dieser Wohnung der Anführer einer Konkurrenzbande, Zigarettenbande, aufhält. den er ausschalten wollte. Das war sein Hauptziel, diesen Menschen auszuschalten. Dort ist er aber nicht angetroffen worden. Und man hat versucht, aus diesen 6 Menschen rauszubekommen, wo der Chef sich befindet, und hat dann peu à peu alle ermordet. Was, entweder wussten sie es nicht oder haben jedenfalls nichts gesagt. Das hat zum Tode geführt.
3 Tage später gehen die tödlichen Auseinandersetzungen in Berlin weiter. Ein Streckenarbeiter der Bahn findet in einem Gebüsch 3 tote Vietnamesen. Was ist der Hintergrund dieser Tat?
Das war so in der Nähe vom S-Bahnhof Nöldnerplatz. Das ist ja eine Gleisanlage sozusagen. Und da in der Nähe einer Unterführung hat man da die toten Vietnamesen im Gebüsch gefunden. Der Tatort war bekannt auch als Depot als Versteck für unverzollte Zigaretten. Alle 3 Männer waren durch Kopfschüsse getötet, und die weiteren Ermittlungen stellte sich dann heraus, dass es hier diese Männer der Konkurrenzbande zum Opfer gefallen waren. Es waren alle 3 waren Mitglieder der Noctien-Bande. Und Ngoc Thien hatte ja zuvor Muttertag die 6 Vietnamesen umbringen lassen, um herauszufinden, wo der Boss der Konkurrenzbande abgeblieben ist, vergeblich. Und das war also sozusagen die Racheaktion der Konkurrenzbande.
Was das alles mit der vietnamesischen Community gemacht hat, erklärt Zeitzeuge Herr Wing.
Natürlich bekamen wir das alle mit. Auch wenn wir nicht direkt involviert waren, spürten wir die Folgen. Lange Zeit dachten die Leute bei Vietnamesen sofort an die Zigarettenmafia. Diese blutigen Machtkämpfe haben unseren Ruf massiv geschädigt. Ich möchte klarstellen, wie es damals wirklich war. Es waren bei weitem nicht alle Vietnamesen in diese Mafia-Strukturen verwickelt.
Nie, wir haben jetzt schon häufiger darüber gesprochen, dass viele Zeitzeugen mit euch nicht über diese Geschehnisse sprechen wollen. Einige haben euch aber trotzdem Interviews gegeben, dann aber anonym. Wie waren denn die Gespräche selbst? Hast du da noch eine Angst rausgehört oder hat man sich dann dir wirklich auch geöffnet? Wie waren diese Interviews?
Also ich habe einfach sehr, sehr viel Vertrauensarbeit vorher leisten müssen, um auch immer wieder transparent zu sagen, wir haben ein Interesse daran, die vietnamesischen Perspektiven mit einzuweben. Trotzdem war es dann aber schwer. Also einer der Zeitzeugen, der anonym auftrat, der wollte sogar doch noch kurz vorher absagen und hat dann nur gemeint, ich komme hierher, weil ich dir halt zugesagt habe, aber richtig gut finde ich es eigentlich nicht. Also es war einfach immer auch Zurückhaltung dabei. Bei den Interviews selbst, gerade bei denen, die anonym auftreten, ich glaube, die hatten für sich so diese Mission, einmal das klarzustellen auf jeden Fall, zu sagen, wir waren da nicht dabei, wir wurden da auch bedroht, aber gleichzeitig doch auch noch Angst, Zurückhaltung und die Haltung, die auf jeden Fall immer wieder durchkam und bis heute sowieso ein großer Teil meiner Elterngeneration ist, dass man nicht gerne zurückschaut, also gerade bei schweren Dingen nicht. Vietnamesen haben eine sehr, sehr starke Wir-schauen-nach-vorne-Mentalität. Wir reden nicht über das, was schwer war. Wir müssen nicht unbedingt über das reden, was in der Vergangenheit passiert ist. Also das macht es natürlich total schwer, über Zeitgeschichtliches zu sprechen.
Man muss trauen natürlich, aber ich glaube, dann in einer sehr schlimmen Situation versuchen wir dann immer was Bestes draus zu machen, wie man entwickelt so eine Strategie, aus der Trauer herauszukommen. Und meine Generation zum Beispiel, wir hatten auch diesen Krieg erlebt. Wir hatten auch viele Wände erlebt und auch viele Gewalt erlebt. Und daher sind wir so stark. Und ich kenne viele Vietnamesische in meiner Generation, die haben nie ihren Kindern darüber erzählt. Ich glaube, das ist tief in jedem Vietnamesen von meiner Generation. Dieses Trauma, die ist noch da.
Dieses nach vorne schauen, das bedeutet für uns in der zweiten Generation eigentlich, wenn wir auf unsere Eltern schauen, dass es eigentlich eine Art von Verdrängung ist letztlich, wenn man nicht über seine Traumata spricht. Und natürlich kann man nicht sagen, setzt euch jetzt damit auseinander. Aber ich würde schon sagen, dass es so eine Diskrepanz ist. Also ich habe sehr, sehr viel Respekt vor allen, die mit uns darüber gesprochen haben, weil es auch teilweise das allererste Mal war, dass sie in der Öffentlichkeit darüber geredet haben. Weil gleichzeitig habe ich natürlich auch so ein Bedürfnis zu sagen, geht doch mit uns diese Geschichte durch. Und das ist, es ist wirklich schwer, weil da, glaube ich, einfach unterschiedliche Mentalitäten eine Rolle spielen.
Kommen wir wieder zur Aufklärung dieser ganzen Taten, über die wir hier gesprochen haben. Mitte der 1990er Jahre erreichen die Gewaltexzesse ihren Höhepunkt. Und die Polizei setzt zunehmend ihre Hoffnung auf eine Frau, die Ngoc Thien besonders nahe stand. Seine ehemalige Geliebte Xu Yen. Was ist über sie bekannt?
Diese Eskalation der Gewalt im Mai 1996, die blieb ihr nicht nur auf Berlin beschränkt, die betraf auch andere Großstädte, Leipzig, Dresden zum Beispiel in Ostdeutschland, und setzte die Polizei enorm unter Druck, weil die Politik auch unruhig wurde und verlangte, dass die Täter endlich zur Rechenschaft gezogen werden. Der Durchbruch kam dann mit dieser Ex-Geliebten Xu Yen, Ex-Geliebte von Ngoc Thien, diesem Barmherzigen, diesem Mafia-Boss. Bekannt ist über sie, dass sie damals schon älter war. Sie war Anfang 30. Sie sah sehr gut aus, lange schwarze Haare. Man erinnert sich, dass sie sehr elegant auch war. Sie kam aus Nordvietnam, war ähnlich wie Ngoc Thien nach der Wiedervereinigung nach Deutschland gekommen, hatte dann eine Weile in Berlin in einem Wohnheim gelebt und muss dort auch Ngoc Thien kennengelernt haben. Daraus hat sich dann eine Beziehung entwickelt. Und sie ist dann wohl auch in diese Bande, in diese Mafia-Bande, in diese Ngoc Thien-Bande eingebunden gewesen.
Kriminalhauptkommissarin Petra Hellbusch hat Xu Yen vernommen und dabei auch persönliche Fragen gestellt.
Bei der Vernehmung hat sie dann uns erzählt, eben, dass sie noch einen Ehemann in Vietnam hat und ich glaube sogar Kinder. Und sich die Familien da halt überlegt haben, wir schicken einen in den Goldenen Westen und der sorgt dafür, dass wir hier über die Runden kommen. Und so ist Xu Yen letztendlich auch dann hergekommen. Die ersten Vernehmungen mit ihr waren ja dann auch jetzt nicht so wirklich ergiebig, weil sie eben genau wie die anderen halt keine Aussage oder unwahre Aussagen gemacht hat. Aber wir waren der Meinung, dass sie mehr weiß, als sie halt bis dato preisgab, sodass wir uns schon immer noch erhofften, Mensch, da muss doch noch mehr in Erfahrung zu bringen sein.
Xu Yen weiß also offenbar sehr viel, sagt aber nichts. Trotzdem bleibt sie für die Ermittler interessant. Warum?
Aus verdeckten Ermittlungen und Observationen wusste man, dass Xu Yen zum engen Umfeld von Ngoc Thien gehörte, dass sie Einblick hatte in die Strukturen der Ngoc Thien-Bande. So viel Einblick wie sonst kaum jemand anders. Und sie wurde im Juni das erste Mal festgenommen im Zusammenhang mit einer Schutzgelderpressung. Man hat sie also quasi auf der Straße erwischt mit Soldaten der Ngoc Thien-Bande, wie sie da Schutzgeld eintreiben wollte. Und hat sie dann auch vernommen bei der Polizei. Und da hat sie wenig bis gar nichts erzählt. Man hat sie dann wieder laufen lassen und hat dann sie observiert. Also man ist ihr nachgefahren, man hat geschaut, wo geht sie hin, welche Wohnungen sucht sie auf, und hat dann sozusagen über diese Observation mitbekommen, wo die Ngoc Thien-Bande über Berlin verstreut ihre Wohnungen hatte, wo also Waffen gebunkert wurden, wo das Schutzgeld gebunkert wurde, wo sich die Mitglieder der Ngoc Thien-Bande versteckt hielten.
Trotzdem kommen die Ermittler zunächst nicht weiter. Xu Yen schweigt oder macht Angaben, von denen die Polizei weiß, dass sie nicht stimmen. Wie man aber trotzdem dann noch zu einer sehr hilfreichen Aussage von ihr gekommen ist, dazu kommen wir später. Gleichzeitig gehen die Ermittlungen in Sachsen-Anhalt einen anderen Weg. Wir haben vorhin über die Flyer-Aktion gesprochen. Sie haben erste Kontakte in die Community gebracht, aber noch keinen Durchschlag. Erfolg. Und danach kommt jetzt ein weiterer Schritt, ein anonymes Hinweistelefon. Das klingt aus heutiger Sicht erstmal unspektakulär, damals aber war das etwas Neues, wie Kriminalrat AD Thorsten Meyer erklärt.
Da haben wir ein Hinweistelefon eingerichtet, wo man sich anonym hinwenden konnte. Man musste keinen Namen nennen und ähnliche andere Dinge. Es wurde keine Nummer aufgezeichnet, nichts. Und da haben wir gesagt, eine tolle Idee, lassen Sie uns das einfach mal probieren. Es gab verschiedene Zeitungsartikel, auch in vietnamesischer Sprache, die auf dieses Hinweistelefon hingewiesen wurden, wo man also auch um das Vertrauen der wirklich meistens friedliebenden Vietnamesen, das war ja, wir gehen davon aus, das waren 3%, die sehr hochkriminell waren. Die meisten, die hier lebten, waren absolut friedliche Bürger gewesen. Eine hervorragende Geschichte, die also tatsächlich zu erheblichen Erkenntnissen für uns gesorgt hat.
Welche Erkenntnisse sind das denn, die die Polizei mit diesem Hinweistelefon gewinnt?
Genau, wir wissen ja, dass man schon mit Plakaten versucht hat, in die vietnamesische Community hineinzukommen und dort Hinweis zu bekommen, aber auch mit Zeitungsanzeigen. Das hat jetzt nicht so viel gebracht. Dann wurde im LKA in Magdeburg eine sogenannte Koordinierungsstelle Vietnam eingerichtet. Und da ist man auf die Idee mit dem anonymen Hinweistelefon gekommen. Solche Hinweistelefone hatte man schon zum Beispiel im Bereich der Drogenkriminalität eingesetzt und man hat sich gedacht, dass vielleicht eher Hinweise aus der Community kommen, wenn das anonym passiert. Man hat also dieses Telefon geschaltet, es lief rund um die Uhr, Tag und Nacht. Man hatte Dolmetscher da, die also auch die Anrufe sofort übersetzen konnten. Es sind etwas über 40 Anrufe eingegangen über dieses Hinweistelefon. Und darunter war letztendlich auch der entscheidende Anruf, der Hinweis, wo sich Ngoc Thien in Berlin aufhält. Der Hinweis, der dann zur Festnahme geführt hat.
Für die Polizei ist das natürlich ein lang ersehnter Erfolg. Wie läuft denn diese Festnahme ab? Wie müssen wir uns den Tag und die Situation vorstellen?
Man muss dazu sagen, dass es in Berlin sogenannte Soldatenwohnungen eben gab, wo die Soldaten der Ngoc Thien-Bande sich aufgehalten haben, wo eben die Waffen gebunkert wurden. Da hat sich aber nicht der Chef aufgehalten. Also Ngoc Thien, der hat sich in einer Wohnung aufgehalten, wo er mit seinem Stellvertreter und mit seiner Verlobten gelebt hat. Er hatte seine Verlobte aus Vietnam nachgeholt, nachdem er sich von Xuyen getrennt hatte. Und in dieser Wohnung lebte er. Und von dieser Wohnung hatte man also nun Kenntnis über dieses anonyme Hinweistelefon. Da wurde dann diese Wohnung gestürmt mit SEK. Und das war Ende September. Und dort wurde Ngoc Thien, der völlig überrumpelt war, der damit überhaupt nicht gerechnet hatte, zusammen mit seinem Stellvertreter, der nicht viel älter war als er, und seiner zumindest den Papieren nach erst 16-jährigen Verlobten, in Wirklichkeit war sie etwas älter, festgenommen.
Von dieser Festnahme existieren auch veröffentlichte Polizeifotos, die auch in eurem Film in der ARD-Mediathek zu sehen sind. Die Ermittler wollen ganz bewusst zeigen, der Mann, vor dem so viele Menschen Angst hatten, der sitzt nun in Haft. Und wir wissen ja bereits, dass seine vermeintliche frühere Partnerin Xuyen ebenfalls festgenommen wurde, sie aber nicht kooperiert. Verändert sich das denn durch die Festnahme von Ngoc Thien?
Ngoc Thien wurde also festgenommen und Xuyen, die saß in dieser Zeit schon in U-Haft. Man muss dazu sagen, Xuyen, nachdem sie das erste Mal festgenommen worden war, hatte man sie ja wieder laufen lassen. Sie ist dann observiert worden. So auf diese Art und Weise hat man dann herausbekommen, wo sich die Soldatenwohnungen der Ngoc Thien-Bande in Berlin befinden. Sie ist dann ein zweites Mal festgenommen worden im Juli 1996. Da ging es um eine Entführung. Die Ngoc Thien-Bande hatte den Cousin eines Zigarettengroßhändlers entführt, wollte 200.000 D-Mark erpressen. Und diese Familie hatte sich an die Polizei gewandt. Und dann sind eben diese Soldatenwohnungen in Berlin gestürmt worden, von denen man Kenntnis hatte. Und da ist die Xuyen ein zweites Mal festgenommen worden, ist wieder in U-Haft gegangen. Und dann hat man versucht, mehr aus ihr rauszubekommen. Das war sehr zäh. Man hat erst zwei Ermittler auf sie angesetzt, die nicht weiterkamen. Dann war Sommerpause, Urlaub. Dann hat man wieder zwei Ermittler auf sie angesetzt, die kamen auch nicht weiter. Und die hatten da eine Idee. Die haben nämlich Xuyen Observationsfotos vorgelegt, auf den Tisch gelegt. Da war also Xuyen zu sehen mit Soldaten der Ngoc Thien-Gruppierung, wie sie zu Zigarettenverkaufsplätzen gegangen ist, mit denen, wie sie da Gelder abgeholt hat. Und da wurde es dann für sie schwierig zu leugnen oder sich aus der Affäre zu ziehen. Und da brach sie dann zusammen. Ab diesem Zeitpunkt hat sie dann angefangen zu plaudern.
Jörg Engel vom LKA Berlin erinnert sich an den Moment der Vernehmung von Xuyen.
Und das war der Game Changer, wo ich sagen muss, und es ist Tatsache heute noch bei mir so tief drin, dass ich das erste Mal gesehen habe, war nochmal, wie so ein Mensch vor einem ja seine Fassade verliert, also seine aufgesetzte Fassade, weil ab dem Augenblick, wo wir belegt haben, sie sagt nicht die Wahrheit, hat sie gesagt, okay, also sie hat schon lange mit sich gehadert und sie möchte jetzt denn doch sich umfänglich äußern.
Das ist der Moment, auf den die Ermittler so lange auch hingearbeitet haben. Was sagt Nguyen dann am Ende aus?
Nach der Trennung von Nguyen, das war also in der Zeit, als Nguyen das erste Mal verhaftet war, hatte sie die Bekanntschaft gemacht mit einem anderen Vietnamesen, der dann ihr neuer Lebensgefährte wurde. Dieser Lebensgefährte und sein Bruder hatten Verbindungen zur Nguyen-Gruppierung, haben also für sie auch gearbeitet. Eines Tages wurde Nguyen und ihr neuer Lebenspartner mit dessen Bruder von Nguyen eingeladen zu einem Abendessen, zu einer Feier. Nguyen hat in der Vernehmung erzählt, dass ihr da mulmig war. Also sie hatte kein gutes Gefühl. Auch wahrscheinlich, weil sie wusste, sie steckt ja in den Strukturen drin, dass Nguyen auch misstrauisch war gegenüber anderen Personen, zum Beispiel gegenüber ihrem Lebensgefährten, den er nicht so richtig einschätzen konnte. Während des Treffens fiel dann auf, dass dem Lebensgefährten und seinem Bruder Alkohol eingeschenkt wurde, während alle anderen Anwesenden überwiegend Wasser getrunken haben. Als dann die Feier vorbei war und die Nguyen die Wohnung verlassen wollte, stellte sie also fest, dass die Tür verschlossen war und dann kurz darauf Männer aus einem Nachbarzimmer in den Raum stürmten, wo sich ihr Lebenspartner und sein Bruder aufhielten und dann aus kurzer Distanz beide erschossen haben. Nguyen muss das mit angehört haben. In der Zeit stand Nguyen neben ihr und hat ihr selbst die Waffe an den Kopf gehalten.
Und was ihrer Erzählung nach dann passierte, das beschreibt Kriminalhauptkommissarin Petra Hellbusch.
Und sie sah halt mit an, wie ihr Freund und der Bruder hingerichtet wurden, regelrecht, mit mehreren Kopfschüssen. Sie wurde dann in ein anderes Zimmer gebracht. Ihr wurde von Nguyen selber die Waffe an den Kopf gehalten und sie auch mit dem Tod bedroht, dass sie sich jetzt aussuchen könnte, ob die letzte Patrone für sie sei oder ob sie halt, dass man sie leben lassen würde, wenn sie ab sofort in der Gruppierung leben würde.
Ihre Wahl fiel offenbar auf Letzteres, das geringere Übel, könnte man sagen. Oder wie seht ihr denn das? Es ist ja auch nur eine Beschreibung, die wir hier über Ecken gehört haben.
Also je nachdem, wem man halt zuhört, wird die Rolle von Nguyen und ihre Verantwortung ja auch ganz unterschiedlich eingeschätzt.
Genau, die Staatsanwälte und auch die Ermittler, die mit ihr gesprochen haben, die waren sich ziemlich sicher, dass Nguyen ihr Leben retten wollten in dieser Sekunde oder dieser Minute und sich dann sozusagen ihrem Schicksal ergeben hat. Und Nguyen sie dann in der Wohnung gefangen gehalten hat, damit sie nicht mit anderen Leuten in Kontakt kommt und irgendetwas über dieses Geschehen nach außen tragen kann. Es war dann auch so, dass sie ihm zu Diensten sein musste, beziehungsweise seiner Verlobten. Es gab aber auch andere Stimmen, wie zum Beispiel die Anwälte der Nguyen-Gruppierung, die dann die Nguyen-Gruppierung später im Prozess vertreten haben, die dann gesagt haben, nee, die Nguyen, die hat eigentlich eine wichtige Rolle gespielt innerhalb der Nguyen-Gruppierung. Die war nicht nur Opfer, sondern sie war auch Täterin. Deshalb ist sie in dieser Gruppierung geblieben, das sozusagen ja ein anderer Grund war.
Im August 1997 beginnt dann vor der Jugendkammer des Berliner Landgerichts der Prozess gegen Nguyen und seine Mitangeklagten. Die Dimensionen sind enorm. Angeklagt sind 15 Männer und eine Frau mit insgesamt 32 Pflichtverteidigern. Nur zum Verständnis, die angeklagte Frau war Nguyens Verlobte, die er nachgeholt hatte, und nicht Nguyen, die als Kronzeugin nicht mit angeklagt war. Dazu jede Menge Dolmetscher und drei Staatsanwälte vertreten die Anklage. Deren Kalkül beschreibt Staatsanwalt Georg Bauer.
Die Strategie war zu belegen, dass die Zeugin selber in schwerwiegende Straftaten verstrickt war, dass sie nicht als bloße Beobachterin und Zeugin der Tötungsdelikte anzusehen ist, sondern als Mittäterin. Bei dem Doppelmord an den Brüdern war sie Augenzeugin. Und alles, was sie als Augenzeugin geschildert hat, hat sich eben durch Tatortberichte, durch Schusswaffenvergleichsuntersuchungen bestätigt bzw. ergänzt.
Xuyen ist also Kronzeugin und trotzdem, wir haben jetzt gesagt, nicht in diesem Prozess Angeklagte, aber trotzdem als mutmaßliche Täterin auch vor Gericht Stehende?
Nein, also als sie war die wichtigste Zeugin, es gab ja nur sie. Und ohne sie hätte die Anklage gar nicht funktioniert, weil sie ja diejenige war, die aus eigenem Erleben zum einen von diesem Zweifachmord erzählen konnte an ihrem Lebensgefährten und Bruder, an dem Bruder. Und sie konnte auch ziemlich detailliert reden über diesen Sechsfachmord, Muttertag 1996. Also insgesamt acht Mordfälle, die dann in Anklage standen. Und ohne sie, wie gesagt, hätte das nicht funktioniert. Sie ist während des Prozesses fast 100 Tage als Zeugin vernommen worden. Sie ist auch von den Anwälten ins Verhör genommen worden. Man hat versucht, sie als unglaubwürdig darzustellen. Man hat versucht, sie nicht als Opfer darzustellen, sondern eben auch als Täterin, die sehr aktiv innerhalb der Gruppierung zugange war. Das ist aber letztendlich den Anwälten nicht gelungen.
Das Verfahren am Berliner Landgericht dauert sage und schreibe 4 Jahre und 3 Monate. Warum so lange?
Also es gab etliche Unterbrechungen im Verfahren. Die erste Unterbrechung gab es schon zu Prozessbeginn im Jahr 97, als bei einem Angeklagten Tuberkulose festgestellt wurde. Und dann mussten alle, die irgendwie mit ihm Kontakt gestanden hatten, mussten dann ebenfalls untersucht werden. Da wurde der Prozess dann vertagt. Ein weiterer Grund war für die Länge des Verfahrens war natürlich, dass die Noctienbande namhafte Strafverteidiger aufbieten konnte, die den Prozess dann mit immer neuen Beweisanträgen auch in die Länge gezogen haben. Ermittler und Staatsanwälte haben erzählt, dass die Mafia-Gruppierung, eben die Noctienbande, auch erhebliche Gelder vorhielt, um eben im Fall der Fälle Anwälte bezahlen zu können. Und ein weiterer Grund für die Länge war sicher auch, dass ja insgesamt 16 Mitglieder Noctienbande angeklagt waren. Und die ersten Bandmitglieder wurden schon 1998 und dann 2000 verurteilt.
Im Februar 2002 fällt dann das endgültige Urteil. Wie lautet es?
Das Urteil lautet, dass Noctienbande und weitere Angeklagte wegen Mordes in 8 Fällen und Bildung einer kriminellen Vereinigung zu lebenslanger Haft verurteilt werden. Xuyen selber wird nicht verurteilt. Sie bleibt in einem Zeugenschutzprogramm.
Für die Ermittler und Staatsanwälte endet damit eines der größten Verfahren gegen organisierte Kriminalität der Nachwendezeit. Wie groß ist denn der Anteil an Taten und Verbrechen der Zigarettenmafia, die damit aufgearbeitet wurden? Vielleicht nicht alle verurteilt, aber zumindest die aufgearbeitet wurden.
Also man kann nicht sagen, dass da alles aufgearbeitet wurde. Und auch die Ermittler sagen rückblickend, dass vermutlich nicht jede Tat aufgeklärt werden konnte und auch viele Fragen bis heute einfach noch offen sind.
Die Staatsanwälte haben erzählt, dass diese 8 Morde, die da zur Anklage kamen gegen die Noctienbande, dass das nur die Spitze des Eisbergs gewesen ist. Man vermutet, dass es also viel mehr Taten gegeben hat, die allerdings nicht aufgeklärt werden konnten. Man sprach sogar von Massengräbern, die es also in der Nähe von Berlin in irgendwelchen brandenburgischen Wäldern gegeben haben soll, die man vermutet hat. Man hat sicher auch einen Großteil nicht aufklären können, weil ja viele Vietnamesinnen und Vietnamesen als Asylbewerber illegal in Deutschland waren, zum Teil nicht gemeldet waren.
Eine der offenen Fragen, die auch irgendwie recht naheliegend ist, lautet ja, wo sind denn eigentlich die ganzen Einnahmen aus diesem illegalen Zigarettengeschäft gelandet? Dazu hat Jörg Raupach, damals leitender Oberstaatsanwalt, euch etwas erzählt.
Wir haben in den Durchsuchungsorten nie wirklich viel Geld gefunden, sodass wir die einzige Erklärung, und die wahrscheinlich auch nachvollziehbar ist, dass viel Geld direkt nach Vietnam zurückgeflossen ist. Da gab es dann auch Anhaltspunkte, dass über Western Union entsprechende Gelder sofort rausgereicht worden sind. Also man hat füreinander gesorgt. Auch das ist ja ein typisches Bild der organisierten Kriminalität. Man sorgt füreinander.
Außerdem habt ihr euch natürlich noch mal mit der Frage beschäftigt, was denn aus Xuyen geworden ist. Wir hatten gehört, sie war Kronzeugin. Wie ist es ihr denn danach ergangen?
Xuyen lebt bis heute in einem Zeugenschutzprogramm. Sie ist nicht zurück nach Vietnam gegangen, sondern lebt in Deutschland.
Und dass sie offenbar immer noch in Gefahr lebt, sagt auch Staatsanwalt Georg Bauer. Zudem hat er sich dazu geäußert, was aus Noctienbande geworden ist.
Was aus Xuyen Fan wurde, weiß ich nicht und darf es auch nicht wissen. Ich vermute mal, dass immer noch Zeugenschutzmaßnahmen greifen. Nocturne war wohl der Letzte, der aus dem Gefängnis entlassen wurde. Auch das ist inzwischen circa 3 oder 4 Jahre her. Er soll sich wieder in Vietnam befinden und, aber das weiß ich nur vom Hörensagen, sich in einem Kloster aufhalten. Es könnte ein Hinweis darauf sein, dass er seine Taten bereut und dass er über seine Vergangenheit nachdenkt.
Und der Zigarettenmarkt. Bereits 1997 schreibt die Taz, die vietnamesischen Zigarettenhändler sind inzwischen fast völlig aus dem Berliner Stadtbild verschwunden. Aber sind damit auch die Strukturen der organisierten Kriminalität im Zigarettengeschäft ebenfalls zerschlagen oder gibt es Teile davon vielleicht selbst heute noch?
Die Medien berichteten schon ziemlich zeitig, also unmittelbar nach Festnahme der Bandenchefs und der Nocturne-Bande, sind ja auch andere Bandenchefs verhaftet worden in der Zeit, dass der illegale Zigarettenmarkt immer noch da ist. Das hat also eine Weile gedauert, bis die Zigarettenhändler so peu à peu aus dem Stadtbild verschwanden, was allerdings nie wieder in dieser krassen Form wie in den 90ern aufgetreten ist. Das war eben halt diese unglaubliche Gewalt, diese Tötungsdelikte, das hat es danach nie wieder gegeben. Die Mafia hat natürlich gelernt. Sie hat versucht, ihre Geschäfte aus der Öffentlichkeit rauszuziehen. Man hat dann zum Beispiel Zigaretten aus Wohnungen herausverkauft. Es gab die Handys, man konnte dann irgendwo anrufen und Zigaretten wurden dann an die Wohnungstür geliefert. Also solche Sachen. Und natürlich hat sich die Mafia auch andere Bereiche erschlossen, wie zum Beispiel Drogenhandel, Prostitution, aber eben auch ganz verstärkt. Und das ist bis heute ein Problem, den illegalen Menschenhandel.
Aktuell leben mehr als 220.000 Menschen mit vietnamesischer Migrationsgeschichte in Deutschland. Sie sind weiterhin Vorurteilen ausgesetzt. Heute geht es dabei weniger um Zigaretten als um den von dir angesprochenen Vorwurf des Menschenhandels. Sinnbildlich dafür stehen auch viele Nagelstudios, in denen hauptsächlich Menschen mit vietnamesischem Hintergrund arbeiten. Mehr dazu gibt es in unserer Podcast-Folge Gefangen in der modernen Sklaverei. Auch diese Folge haben wir in unseren Shownotes verlinkt. Nie, vielleicht noch eine persönliche Frage für dich zum Abschluss. Welche Erfahrungen hast du denn auch ganz persönlich mit Vorurteilen und Anfeindungen gemacht? Nicht nur jetzt im Zuge der Recherchen, sondern auch vielleicht davor, was diese Stigmatisierungen, die sicherlich schon viel, viel früher begonnen haben, in den 90ern vielleicht nochmal verstärkt wurden, aber die eben in Teilen der Bevölkerung in Deutschland eben nach wie vor leider auch aktuell sind.
Ja, es gibt verschiedene Formen von Rassismus, die ich erlebe, die vietnamesische Menschen oder die als solche verstanden werden, asiatische Menschen erleben. Das sind Formen von Alltagsrassismus, Anfeindung, einfach aufgrund dessen, wie ich aussehe oder dass ich nicht so aussehe, wie manche Menschen sich vorstellen, wie jemand Deutsches auszusehen hat. Aber es gibt auf jeden Fall eben aufgrund der Historie, also auch aufgrund der Zigarettenmafia oder Fällen von Menschenhandel in Nagelstudios, immer noch Generalisierungen. Und das ist auf jeden Fall eine Parallele zu den 90er Jahren, dass mit Misstrauen teilweise auf vietnamesische Menschen geschaut wird, weil es einzelne Kriminelle gibt, die dann eben den Ruf einer ganzen Gruppe in den Dreck ziehen. Und das sind leider auch noch Anfeindungen, mit denen man heute manchmal noch zu tun hat. Ich bin aber auch froh, dass wir mit dieser Doku, mit diesem Podcast zur Aufklärung beitragen können.
Und vielleicht noch eine Frage zum Abschluss. Wir hatten vorhin auch diese Teilung, die sich aus Vietnam auch nach Deutschland fortgesetzt hat, thematisiert, gerade auch in den 90er Jahren. Wir reden auch immer wieder über ein deutsches Zusammenwachsen. Man wünscht sich, dass Ost und West eigentlich nicht mehr so getrennt betrachtet werden. Gibt es denn diese Bestrebungen auch in der vietnamesischen Community, da eben zu einer Community zusammenzuwachsen? Oder ist das immer noch zu spüren, dass es da auch die Teilung zwischen Nord- und Südvietnamesen und Zentralvietnamesen gibt?
Ich muss sagen, dass gerade in meiner Elterngeneration aus westdeutscher Perspektive es immer noch Teilung gibt. Also in meiner Generation, die zweite Generation, da sagt man immer, wir sind vietnamesisch, deutsch, wir sind vietdeutsch, ganz egal, wo wir herkommen, ganz egal, wo unsere Eltern herkommen. Aber aufgrund der Historie, aufgrund der Teilung Nord-Süd und aufgrund des Kriegs, den ich ja auch beschrieben habe, gibt es immer noch auch Vorurteile. Und diese Taten der Zigarettenmafia, die haben das alles das so stark verstärkt. Also man wollte sich in Westdeutschland, die Südvietnamesen, die wollten sich so extrem von denen im Osten distanzieren. Sowieso schon, weil man gesagt hat, wir sind ideologisch ganz weit auseinander. Aber schaut euch doch mal an, was für Kriminalität da geherrscht hat. Das ist da immer noch so ein vorherrschendes Bild oftmals, dass man da, glaube ich, Probleme haben würde, noch zusammenzuwachsen, weil untereinander immer noch große Vorurteile in der Elterngeneration herrschen. Also ich stimme dir dazu, auch als Ostdeutsche, man möchte zusammenwachsen, aber ich glaube, dass in Teilen der vietnamesisch-deutschen Community das noch sehr, sehr schwer sein wird.
Wie es leider generell in Deutschland auch nicht überall immer einfach ist. Nie, Tom, ich danke euch für die Einblicke in eure Recherchen und auch eure persönliche Sichtweise auf die heutige und auch auf die vergangene Zeit. Eure dreiteilige Dokumentation zum Fall ist, wie erwähnt, in der ARD-Mediathek zu finden. Er heißt Die Blutspur der Zigarettenmafia und ist in unseren Shownotes verlinkt. Mein Name ist Mathis Kiesig. Ich freue mich über Rückmeldungen zu unserem Podcast sehr gerne per Mail an crimetime@mdr.de. Und zum Schluss haben wir noch eine Empfehlung für Sie. Das neue Tagesschau-Format Stabile Zeitenlage stellt Fragen wie: Wie sicher ist Europa gerade wirklich? Was macht die NATO für uns und welche Rolle spielt KI schon heute im Krieg? Für alle, die bei Krieg, Krisen und Frieden besser durchblicken wollen, Stabile Zeitenlage mit Host Julia Faltermeier ist zu finden, unter anderem in der ARD-Mediathek. Und der Link, den finden Sie in unseren Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das war ARD Crime Time. Produziert vom Mitteldeutschen Rundfunk. ARD Sounds.